Gestern war es sehr heiß, Friederike, und wir haben gesüfft.
Das heißt besoffen, Anton.
Was du wieder denkst, wir haben im Internet gesüfft.
Ach, gesurft, meinst du? Ja, einfach so? Oder habt ihr was Bestimmtes gesucht?
Ja, es ging wieder um die U2 und den Bloody Sunday. Der Franz meinte, wir hätten auch mal die Hintergründe beleuchten müssen.
Da hat er recht. Aber seit wann sagst du, Hintergründe beleuchten?
Das hat der Franz gesagt.
Ach so. Und was kam dabei heraus bei der Beleuchtung?
Hier habe ich alles aufgeschrieben.
Dann schieß mal los.
Aber Friederike, also ich fange an. Eigentlich sind die Normannen schuld daran.
Das ist sicher schon lange her.
Ja, ab dem Jahre 1169 kamen Normannen und Engländer nach Irland und teilten das Land unter sich auf, ohne sich um die irischen Ureinwohner zu kümmern.
Die ließen sich das nicht gefallen und bekämpften die Eindringlinge.
Hast du auch im Internet gesurft?
Nein, Anton, ich habe nicht im Internet gesurft. Aber so läuft sowas doch immer.
Und es gab in Irland auch weiter Schikane mit ungerechten Gesetzen, die zugunsten der Engländer waren, so 1695 die sogenannten Strafgesetze und 1801 das Unionsgesetz, das Irland zu einem Teil Englands machte und das irische Parlament auflöste.
Stimmt, ganz Irland war dann Teil von England.
1901 wurde eine Partei, die Sinn Féin, gegründet. Am Ostersonntag 1916 wurde bei einem Aufstand eine provisorische irische Regierung ausgerufen.
Und dann haben die Engländer Truppen geschickt und wieder Ordnung, ihre Ordnung geschaffen.
Sogar hingerichtet wurden die Anführer, was große Empörung in der irischen Bevölkerung auslöste.
Das war aber noch nicht der Bloody Sunday.
Nein, die Sinn Féin gewann 1918 bei den Wahlen zum Unterhaus 80% der irischen Mandate. Aber die Abgeordneten kamen nicht ins Unterhaus, sondern bildeten ein irisches Parlament und riefen die unabhängige Republik Irland aus.
Und dann kam es zum Krieg zwischen England und Irland.
Du hast doch in einem schlauen Buch nachgeschaut.
Jedenfalls schickten die Engländer nach Irland Militär.
Es kam zum irischen Unabhängigkeitskrieg bis 1921. Dann siegte doch die Vernunft und im Unabhängigkeitsvertrag erhielt der Süden Irlands den Status eines Freistaats.
Aber Nordirland blieb in englischer Hand.
Ja, so ist es. Und die Gesetze und Vorschriften begünstigten weiter die Engländer. 1966 wurde eine radikal-protestantische Organisation gegründet, die Anschläge und Morde an Iren in Nordirland verübte.
Und die Iren demonstrierten dagegen?
Ja, sogar auch Engländer. Aber wenn es nur die Iren waren, dann ging die Polizei gewaltsam dagegen vor.
Irgendwann kamen der Polizei auch Truppen zur Hilfe.
Ja, im August 1969. Und so kam es zu einer Art Bürgerkrieg.
Das war vor allem die IRA, die der Sinn Féin nahestand, gegen britische Truppen und Polizei.
Am 30. Januar 1972 wurden dann bei einer friedlichen Demonstration 14 unbewaffnete Menschen durch britische Fallschirmjäger getötet. Der Bloody Sunday.
Ja, gerade vor kurzem hat sich der britische Premierminister für diese Gewalttat entschuldigt.
Nach dem Bloody Sunday ging die Gewalt aber weiter. Im Juli 1972 gab es einen Bloody Friday, an dem 22 Bomben in Belfast 9 Menschen töteten und 130 verletzten.
Aber es gab auch Hungerstreik, Arbeitsniederlegungen und Demonstrationen.
Richtig, aber die Bevölkerung und die Parteien waren allmählich müde der Gewalt und es kam zu Waffenstillstand und längeren Verhandlungen. In der Nacht kann ich nicht mehr lesen.
Zeig mal her, du hast doch alles selbst aufgeschrieben. Ach, ich sehe schon, weiter unten auf dem Blatt wird deine Schrift aber ziemlich unleserlich.
Na ja, schließlich gab es ja dann doch was zu trinken.
Gut, deine Nordirland-Geschichte. Ein Paradebeispiel, dass Gewalt immer neue Gewalt produziert. Wie in Afghanistan.
Ich habe jetzt mal die Rede von Eugen Drewermann gelesen, als der Bundestag das neue Afghanistan-Mandat beschlossen hat.
Das war bei der Demo im Februar auf dem Bebelplatz in Berlin.
Da hat er nie vom Bundestag, aber immer vom Reichstag gesprochen.
Der Bundestag ist im Reichstag.
Was soll denn das heißen?
Der Bundestag tagt im Reichstag.
Wie kann der Bundestag im Reichstag tagen?
Das Gebäude heißt Reichstag.
Warum denn?
Weil es schon früher Reichstag hieß.
Dann tagte drin der Reichstag?
Ja, zur Zeit der Weimarer Republik.
Und jetzt tagt der Bundestag drin?
Ja, Anton, jetzt tagt der Bundestag drin.
Da müsste ich sagen, der Bundestag tagt im Reichstag.
Ja, das ist richtig.
Und der Reichstag tagt im Bundestag, das wäre falsch.
Anton, das eine ist das Gebäude, das andere ist das Parlament, eben der Bundestag.
Und warum heißt der Bundestag Reichstag?
Weil früher der Reichstag drin getagt hat.
Hast du schon mal gesagt, in der Weimarer Republik?
Und dann haben die Nazis den Reichstag angezündet und er ist abgebrannt.
Dann war der Reichstag eine Ruine.
Richtig, Anton.
Und nun tagt der Bundestag in der Ruine.
Nein, Anton, der Bundestag wurde wieder aufgebaut.
Du meinst den Reichstag?
Ach ja, ich meinte natürlich Reichstag.
Und dort tagt der Bundestag?
Ja, dort tagt der Bundestag.
Der Bundestag tagt also im wiederaufgebauten Gebäude des Reichstags der Weimarer Republik.
Anton, jetzt hast du es endlich kapiert.
Man könnte auch sagen, warte mal, der Reichsbundestag tagt.
Vielleicht hat Drewermann auch so was Ähnliches gemeint.
Du warst aber heute schwierig, Friederike.
Kannst du dir vorstellen, Anton, dass die USA an vielen Stellen in der Welt Spezialtruppen unterhalten, die den Kampf gegen den Terror führen sollen?
Ja, natürlich, in Afghanistan und so.
Du hast ja keine Ahnung. Es sind insgesamt 75 Länder, in denen diese Special Forces im Einsatz sind. Die Washington Post nennt das den geheimen Krieg gegen Al-Qaida und andere radikale Gruppen.
Geheimer Krieg? Wie soll ich das verstehen?
Na, es sind eben Spezialtruppen, besonders ausgebildete Truppen, jeweils unter einem 4-Sterne-General. Sie kennen Land und Leute, sprechen meistens auch deren Sprache.
Und das alles im Geheimen?
Es ist wohl von Land zu Land verschieden. Geheim gegenüber jeder Öffentlichkeit. Manchmal kämpfen sie zusammen mit Regierungstruppen, manchmal bekämpfen sie die Regierungstruppen.
Das erlaubt das Völkerrecht aber nicht. Was sagt denn der Obama dazu?
Obama? Der hat das ja gerade angeordnet. Er hat für diese Spezialtruppen ein Budget von 6,3 Milliarden Dollar plus weitere 3,5 Milliarden für unvorhergesehene Fälle bekommen.
Das hätte ich nie gedacht. Das ist völkerrechtswidrig.
Die Kommandeure der Spezialtruppen haben praktisch freien Zugang zu Obama. Formal nutzt Obama eine nach dem 11. September vom Senat erlassene Vollmacht, nach der der Präsident alle notwendige Kraft einsetzen soll gegen die, die den Angriff geplant, erlaubt, ausgeführt oder dabei geholfen haben.
Aber viele dieser Staaten haben doch gar nichts mit dem 11. September zu tun.
Das sagt sogar einer der Rechtsberater von George W. Bush.
Hat das auch was zu tun mit den CIA-Flugzeugen? Hießen irgendwie Drohne, die da in Pakistan auf Leute schießen?
Du meinst Drohnen. Es ist in etwa das Gleiche.
Da hat sich doch sogar ein hoher Beamter der UN darüber aufgeregt.
Ja, das war Philip Elston, ein Australier, der Professor an der New Yorker Juristischen Universität ist. Mit diesen Drohnen werden auch viele Zivilisten ermordet. Anders kann man das gar nicht nennen.
Und was ist mit den Piloten?
Die haben keinen Piloten, jedenfalls nicht im Flugzeug. Der sitzt ganz weit weg, im CIA-Hauptquartier in den USA.
Was? Das gibt es doch gar nicht.
Doch, Anton, das gibt es. Und von der rechtlichen Seite ist das noch nicht mal Krieg. Es ist glatter Mord. Denn es sind Zivilisten, die in den USA die Drohnen steuern.
Und diese Zivilisten arbeiten für die CIA?
Ja, so ist es.
Aber im Irak? Ziehen die Amis doch gerade ab?
Naja, sie haben jedenfalls die grüne Zone an die Iraker übergeben.
Ist da alles grün angestrichen?
Anton, alles war sehr bewacht, nicht angestrichen.
Ach so, Ausweiskontrolle und so.
Hast du eine Ahnung, viel schlimmer. Ausweis, dann Taschenkontrolle, Bodyscan, Spürhunde und immer wieder Ausweiskontrolle. Insgesamt 12 Kontrollen, wenn man zur irakischen Regierung will. Und das wird auch in Zukunft so bleiben.
Eine komische Demokratie.
Das kann man wohl sagen. Obwohl Maliki die Parlamentswahl verloren hat, denkt er nicht an Rücktritt und will auch die nächsten 4 Jahre regieren.
Aber nach der Übergabe der Macht regieren die Iraker nun selbst.
Ja, bei den Feiern zur Übergabe der Macht Anfang Juni sprachen zwar viele Amis, aber die irakischen Ehrengäste waren einfach nicht erschienen. Erst 5 Minuten vor Schluss tauchten einige der Offiziellen auf. Und konnten sehen, wie die Amerikaner ihre Fahnen einrollten. Und dann waren die Iraker auch schon wieder verschwunden.
Aber die vielen Landminen, die Bomben, die nicht explodiert sind, bleiben den Irakern erhalten.
Rate mal, wie viele Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 2008 in Bayern gefunden wurden.
Ja, wenn du so fragst, dann sind es entweder besonders wenige oder besonders viel. Zweiter Weltkrieg 1945, das ist 55 Jahre her, schwer zu sagen.
65 Jahre ist das her.
Stimmt, ja. Jedenfalls sehr lange her. Da werden es besonders wenig gewesen sein, also drei.
Du denkst, nur drei Bomben wurden gefunden? Da liegst du aber mächtig falsch.
Gut, sagen wir 47.
Schon wärmer. Es wurden 121 Spreng- und Splitterbomben in Bayern gefunden. Insgesamt mehr als 50 Tonnen Weltkriegsmunition.
Naja, aber das Zeug ist ja ungefährlich nach so langer Zeit.
Da siehst du, wie du dich irren kannst. Der Sprengstoff behält über extrem lange Zeiten seine Gefährlichkeit. Und die Zünder werden zum Teil immer gefährlicher.
Dann geht manchmal auch so ein Ding von allein los?
Ja, auch das ist vorgekommen.
Die liegen doch sicher irgendwo im Wald oder auf Feldern.
Viele schon. Aber wie wär's mit dem Fußweg in der Nürnberger Innenstadt? Eine 45 Kilogramm schwere Splitterbombe?
Nur gut, dass sie nicht explodiert ist.
Oder unter der Autobahn im Nürnberger Norden? Eine 10 Zentner schwere Bombe?
Hör auf, da wird einem ja schlecht.
Aber für die Zukunft muss verhindert werden, dass weitere Blindgänger dazukommen.
Da bin ich aber gespannt. Wie denn?
Ganz einfach. Militär gehört abgeschafft.